Ich habe mich wirklich sehr wertlos gefühlt. Nicht akzeptiert, nicht geschätzt, nicht geliebt. Ja, aber sie haben ja dein Leben gerettet. Gleichzeitig hat es mich aber auch traumatisiert. Ich finde, es gibt Sachen, die man nicht kann vergeben kann. Zu lernen, dass ich in einer Gruppe akzeptiert bin, dass ich bedingungslos akzeptiert werde.
Shit wie weiter. Der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über Mut, trotz allem weiterzugehen. Mein Name ist Tobias Grimm, schön bist du dabei. Das ist der Podcast, wo wir über Lebensgeschichten reden, die vielleicht schwerfallen und wo wir gleichzeitig so viel mitnehmen können von dem, wie andere das Leben leben und mit echt herausfordernden Situationen umgehen. Heute reden wir unter anderem über Mobbing, über Magersucht und Suizidgedanken. Wenn es dir nicht wohl ist dabei, dann lass den Podcast doch zu einem Zeitpunkt, wo du so ein existenzielles Thema verleiden oder mit jemandem zusammen. Machst du dich noch erinnern an deine Schulzeit? Da geht bei uns allen wahrscheinlich ganz ein unterschiedliches Kopfkino los. Ich selber bin auf dem Land in die Schule gegangen, habe es echt idyllisch in Erinnerung, in einer kleinen Klasse und einer kleinen Schule. Aber es hat so bei uns gegeben, ein Opfer. Und ich denke, diese Erinnerung ist eine, die viele von uns teilen. Auch wenn deine Schulzeit vielleicht schon lang oder schon sehr lang her ist. Ich bin ziemlich sicher, dass es bei dir in der Klasse, bei dir im Schulhaus auch so jemanden hat gegeben. Jemand, der draufgehauen wurde mit Fäusten, mit Worten. Wo immer ist drunter gekommen, wo ist ausgelacht und ausgrenzt worden, wo als letztes ins Team gewählt ist worden im Sportunterricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch noch genau weisst, wer das war. Es ist echt schwierig, wenn man abgemacht wird. Und das Brutale ist, dass so Gruppendynamiken können stehen, dass sich eine Gruppe darüber definiert, jemanden scheiße zu finden. Alle zusammen auf jemanden drauf und sagen, das ist der Tobu. Und da drinnen findet man sich im gemeinsamen Hass gegen die Person. Und das gibt es nicht nur auf dem Pausenplatz, nicht nur unter Kindern, auch im Internet, am Arbeitsplatz. Mobbing ist so diffus, irgendwie absurd und gleichzeitig so real. Aber eben, wie ist es, wenn man eine Kindheit in diesem Gefühl vom Ausgeschlossensein erlebt? Was macht das mit dem, mit dem Leben als Erwachsener? Mich beschäftigt die Frage, was das mit dem macht, so einem Hass ausgesetzt zu sein. Und dieser Frage gehen wir heute zusammen nach. Was passiert, wenn man einen Menschen systematisch fertig gemacht. Bei mir ist Chiara. Sie hat sich bei uns gemeldet und hat genau das erlebt und ist bereit, von dem zu erzählen, was es mit ihr hat gemacht. So schön bist du da, Chiara.
Danke.
Merci vielmals für deinen Mut und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Warum ist es dir so wichtig, über das zu reden?
Ich finde halt, dass die Leute wissen dürfen und wissen sollen, was Mobbing machen kann mit einem Menschen.
Das zum Thema zu machen, genau. Wie sich das für die andere Seite anfühlt.
Genau.
600 Gramm, Chiara. Mhm. So schwer bist du gewesen, oder? Vor 27 Jahren. Viel zu früh bist du auf die Welt gekommen. Also eigentlich fängt deine Geschichte ja schon mit einem Überlebenskampf an, oder?
Ja.
Denkst du, dass der frühe Kampfgeist in dir, die dann auch in späteren Krisen, die wir dann noch davon werden hören, hat begleitet und gestärkt?
Ja, definitiv. Also ich habe meinen Lebenswillen irgendwie nie verloren, egal wie schlecht es mir gegangen ist.
Lass uns doch zusammen ein bisschen eintauchen in deine Geschichte, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können, wo deine Reise ist durchgegangen. Ich würde sagen, für das spulen wir mal ein bisschen zurück in deinem Leben. Mhm. Du sagst von dir, mit 6 hast du zum ersten Mal einen Schritt gemacht in deine persönliche Hölle. So formulierst du selber, Schule. Das ist eine krasse Aussage. Mhm. Was ist dir das Vorderste, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Gewalt. Also tägliche Gewalt von Schläge, über Auslachen, über emotionale Gewalt. Genau.
Machst du jetzt mal ein bisschen mit in die Zeit? Also, was ist dir dort passiert? Was haben Leute gemacht oder gesagt dir gegenüber?
Schimpfwörter sind mir in den Kopf gerührt worden. Eben Schläge halt. Wir haben Leute gehabt.
Also physisch auch?
Ja, physisch, genau. Es hat zum Beispiel einen gegeben, der hat mir mit dem schwersten und dicksten Buch, das er gefunden hat, hat er mir so lange auf den Kopf gehauen, bis ich Sternchen gesehen habe. Oder einer, der ist in der Klasse umgegangen und hat Leute Fragen gestellt. Und eigentlich ist mir klar gewesen damals, ich kann eigentlich gar nicht das Richtige sagen, ich schlug mich gleich.
Ganz egal, was du jetzt sagst, es ist falsch.
Mhm, genau.
Wenn man so ausgelacht und ausgegrenzt wird und ja, so viel Gewalt, jetzt hast du ein paar Beispiele gemacht, was hat das mit dir gemacht? Also welche Gefühle hat das Mobbing, das du im Kindergarten schon in der Schule über Jahre hast erlebt, was hat das in dir ausgelöst?
Hauptsächlich sehr viel Wut, sehr viel Hilflosigkeit. Es hat mich krank gemacht. Ja.
Wenn ich mir das vorstelle, was du hast erlebt oder das, was du jetzt gerade hast erzählt, mit dem Buch, wo dir jemand auf den Kopf schlägt, bis du Sternchen siehst, dann denke ich so, what the fuck? Also um was geht es eigentlich? Ich gehe davon aus, dass du dir die Frage mehr als eins hast gestellt oder deine ganze Kindheit lang immer wieder ist aufgekommen. Also wieso machen das Menschen? Was denkst du?
Ich habe mir die Frage tatsächlich ein Leben lang gestellt. Schlussendlich habe ich keine Antwort darauf. Aber ich denke, es sind doch Gründe um, verschiedene Gründe. Vielleicht haben die Leute selber Probleme daheim gehabt. Sie mussten wie das kompensieren oder... ich hatte oft lange das Gefühl, es ist einfach auch Böseligkeit.
Mhm. Einfach das Böse, dass einem jemand etwas Böses antut.
Ja.
Mhm. Bei dir war es vor allem auch ein Satz, der dich belastet hat oder der so ein bisschen auch die Erlebnisse vielleicht so ein bisschen konzentriert in dir ist zusammengekommen, und zwar, du bist nichts wert.
Mhm.
Magst du mal erzählen, wie das für dich war?
Also, es hat mir wie nie jemand gesagt, du bist nichts wert, aber es hat mir immer wieder Leute das Gefühl gegeben, ich bin nichts wert. Also, ich mag mich erinnern, ich habe irgendwie, glaube ich, in der Primar habe ich mal zu meiner Mami gesagt, ja, die Person würde mich für ein paar Kamel verkaufen. So. Also
irgendein Schulkollege,
oder? Ja, genau. Mhm. Also, ich habe mich wirklich sehr wertlos gefühlt, so. Nicht akzeptiert, nicht geschätzt, nicht geliebt, ja.
Was hat das mit deinem Bild über dich selber gemacht, über all die Jahre?
Selbstwert ist sehr ein grosses Thema, gesehen und immer noch. Ich habe nach wie vor sehr viele Probleme damit, mit dem Selbstwert. Schlussendlich hat es mich traumatisiert.
Ich stelle mir einfach die Situation noch mal vor, die du vorhin hast geschildert, mit dem Bub, der dir mit dem schwersten Buch, den er im Schulzimmer findet, auf den Kopf holt. Was ist dir durch den Kopf gegangen, wenn du hast gesehen hast, dass andere weggeschaut haben, statt einzugreifen? Weil das ist ja offensichtlich über Jahre irgendwie auch immer wieder der Fall gewesen.
Also ganz ehrlich, ich war so im Überlebensmodus gewesen, dass das wie keine Rolle gespielt hat.
Mhm.
Also mir ist gar nie in den Sinn gekommen, dass mir jemand helfen könnte. Das ist wie nicht, mir gar nicht in den Kopf gekommen.
Mhm. Also einfach, weil der Gedanke zuvorderst war, ich muss irgendwie die Situation, in der ich jetzt drin bin, überstehen oder überleben. So.
Ja.
So Taten, so Worte sind so schlimm, dass sie auch ein Mensch das Leben nehmen will. Ja, ein grosses Thema. Ob bei Kindern, bei Jugendlichen. Erwachsene haben ja vielleicht manchmal das Gefühl, die Kinder nehmen einen Hang halt ein bisschen hoch, das haben wir ja auch irgendwie erlebt.
Mhm.
Oder es geht vorbei, sind vielleicht auch so Sätze, so irgendwie kommen. Aber mich nimmt es Wunder, so, wie hast du das erlebt? Also hat es einen Punkt gegeben, den du dich erinnern kannst, wo du hast gedacht, dass so diese Art von Gewalt, von Ausgrenzung nie wird aufhören?
Ja und nein. Ich mag mich erinnern, dass ich ganz schlecht in die Zukunft denken konnte. Also ich konnte mir einfach auch keine Zukunft für mich vorstellen. Halt einfach auch wieder, weil ich so im Überlebensmodus gesehen bin. Also da ist es eigentlich nur darum gegangen, jede Stunde zu überleben, jeden Tag zu überleben. Und dann mag ich mich auch gut erinnern, wo die Schule geändert hat und damit mehr oder weniger das Mobbing, habe ich mich so leer gefühlt. So verloren gefühlt halt. Man müsste ja meinen, dass man dann eigentlich glücklich ist, dass es endet, oder? Aber für mich ist es so gesehen, Ja, ich kenne nur Gewalt. Wer bin ich überhaupt ohne Gewalt? So. Ja.
Mhm. So wie ich dich verstehe, ist wie auch die Gewalt, die du erlebt hast, ist es so ein Normal geworden in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem Tag für Tag,
ja,
dass es ein Teil auch von deiner Identität war?
Ja.
Du hast es gesagt, du bist nach zur Schule rausgekommen, hast ja, eine Lehre angefangen als Fachfrau Gesundheit.
Genau.
Und dann bist ja eigentlich die Leute, die dich fertig gemacht haben, los gewesen, oder?
Mhm.
Wie ist es weitergegangen?
Es ist weitergegangen, dass ich mit 18 in die Magersucht gerutscht bin. Und dann das ist relativ schnell gegangen, so ein Jahr, ein halbes Jahr, wo ich dann ins Spital gekommen bin und auch dort zwangsernährt worden bin, ist dann schon gleich mal auch die Diagnose Borderline gekommen.
Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufrollen. Also die Magersucht, dass du in die Magersucht bist gerutscht, denkst du, hat das auch etwas zu tun gehabt, auch mit diesen Mobbing-Erfahrungen oder
ja,
mit deinem Lebensweg bis dorthin?
Ja. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es aber so zu erklären, dass ich ganz starke Emotionen hatte durch Traumata, die ich erlebt habe, durch auch Borderline-Persönlichkeitsstörung, die dem Ganzen zugrunde gelegen ist, die ich durch das Mobbing eigentlich entwickelt habe. Und durch das, dass ich nicht gewusst habe, wie ich mit diesen starken Emotionen umgehe, habe ich halt einen Weg gesucht, wie das auszuhalten, oder? Und habe dann angefangen zu hungern.
Ich versuche noch so für mich so ein bisschen zu verstehen, wo das es für dich so die Themen gekoppelt hat.
Mhm.
Also du hast jetzt gesagt, du hast dort wie angefangen zu hungern. Was hat das befriedigt oder was hat das dir gebracht in diesem Moment, so einen anderen Kanal zu finden?
Gefühl abzustellen. Wenn ich nicht gegessen habe, dann habe ich auch nichts gespürt. Es war auch eine grosse Art, Schmerz auszudrücken. Ja, ich erinnere mich, dass ich mal oder dass ich sogar oft gesagt habe, dass wenn ich könnte, dann würde ich mein Inneres nach außen stülpen, damit man eigentlich den Schmerz sieht. Also ich habe versucht, wie den Schmerz sichtbar zu machen.
Ist das etwas gewesen, was du all die Jahre vorher wie dich nicht gesehen hast, gefühlt?
Ja.
In dem Sinne?
Ja.
Also versuche mir das auch ein bisschen vorzustellen. So, wie hat das Umfeld dort reagiert? Also nochmal die Situation in der Schule zum Beispiel, es hat auch Lehrer dort, dass sie Eltern, andere Eltern, die ein- und ausgehen, es wird ja nicht einfach nicht gesehen.
Also, Lehrerinnen und Lehrer haben für mich die Sache eigentlich noch schlimmer gemacht. Also es hat Lehrerinnen gegeben, die ja eigentlich noch einen oben drauf gegeben haben, indem sie fies gesehen sind. Jedenfalls zu mir, genau. Mhm. Und gleichzeitig haben sie auch einfach, glaube ich, nicht hingeschaut. Ich weiß nicht, bin mir bis heute nicht sicher, ob sie es nicht gesehen haben oder ob sie einfach weggeschaut haben.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ganz gefährlich.
Ja, dass man die und deine Situation nicht hat gesehen,
genau,
und dementsprechend auch gar nicht hat,
genau,
hat irgendwie etwas gehandelt. So.
Ja.
Und danach sind Jahr um Jahr um Jahr vergangen.
Mhm.
Hat es einen Moment gegeben, wo der am liebsten auch gar nicht mehr erleben wollen?
Ja, ja. Circa mit 14, ja.
Wie war das gewesen? Magst du es mal ein bisschen mitnehmen?
Ich finde es noch spannend, weil ich habe mir oft vorgestellt, dass ich entweder aus dem Fenster oder vom Schulhausdach springe. Und das hat dann bei mir, aber nur schon der Gedanke hat bei mir wie eine Erleichterung gebracht. Weil ich gewusst habe, ich kann die Option, ich kann das machen. Und daran denken war ja für mich erleichternd gewesen.
Also überhaupt den Gedanken zu machen, dass es einen Ausweg,
ja,
gibt.
Ja.
Also ein Mobber, eine Mobberin hat gewissermaßen auch eine glatte Waffe dran, oder?
Genau.
Hat sich das so angefühlt?
Ja, ganz genau so, ja.
Bei diesen Tagträumen, was wäre, wenn ich jetzt auf das Dach würde steigen und runterkumpen, hast du einfach wollen, dass wie der Moment vorbeigeht, dass der Schmerz weg ist, dass die grausame Realität aufhört, dass du irgendwie hast wollen, das Leben nehmen. Oder an dem studiert.
Mhm.
Ja, was du mich mitnehmen in das, was dich so hat bewegt hat? Ist es vor allem, dass der Moment vorbeigeht?
Ich glaube schon, ja. Also damals haben wir sicher, ja. Es war einfach so nicht aushaltbar gewesen, jeden Tag in die Schule zu gehen und nicht zu wissen, was mich erwartet. Und gleichzeitig genau zu wissen, hey, es wird wieder Gewalt angewendet. ich habe einfach verzweifelt nach einem Ausweg gesucht. Mhm.
All die Erlebnisse, du hast jetzt vorhin gesehen, sind wie auch die Grundlage auch für das, was wie näher ist auf deinem Lebensweg mit der Magersucht. Du bist im Spital gelandet, bist 6 Wochen zwangsernährt worden. Was hat das mit dir gemacht?
Schlussendlich hat traumatisiert. Also es sind nicht nur 6 Wochen, 6 harte Wochen, es sind auch viele Jahre darauf gefolgt, die sehr hart waren. Aber gerade diese 6 Wochen waren für mich sehr traumatisierend. Halt, es sind auch viele Sachen passiert, die ich muss sagen, hätte ich mir vielleicht anders machen können. Mir wird oft gesagt, ja, aber sie haben ja dein Leben gerettet. Gleichzeitig hat es mich aber auch traumatisiert. Und ich finde, das darf man schon so sagen. Auch wenn man vielleicht so ein bisschen in einen wunden Punkt sticht.
Wenn du es so formulierst, an was denkst du? Also was hat wie Spuren hinterlassen?
Vor allem, dass man mich nicht als Mensch wahrgenommen hat. Mhm. Also, sondern nur als Diagnose, als Krankheit. Dort bin ich eigentlich das erste Mal eine Zahl gewesen.
Mhm. Also wieder ein bisschen eine ähnliche Geschichte, wie wir es vorhin davon hatten, von nicht gesehen werden. Mhm. Du als Chiara. Mhm. Du mit deinem einzigartigen Lebensweg als Persönlichkeit hast dich dort wieder nicht gesehen gefühlt.
So. Genau, ja.
Mhm. In dieser Zeit, das ist vorhin schon ein bisschen angetönt, ist bei dir Borderline diagnostiziert worden, Persönlichkeitsstörung. Mhm. Was hat die Diagnose für dich bedeutet?
Also in erster Linie ist es sicher mal so gewesen, hey, ich weiss jetzt, was mit mir los ist. Oder zumindest ein bisschen, ich weiss es, weil ich habe damals noch nie von dem gehört. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Mir ist es auch nicht wirklich sehr gut erklärt worden. Ich habe es mir dann selber mit der Zeit wie recherchiert und so. Und trotzdem ist es so wie halt auch doch Erklärung gewesen, was mit mir los ist. Später aber auch definitiv Stempel, also Stigmatisierung.
Mhm, Schublade auf, genau. Diagnose rein oder Chiara rein, Schublade zu. Mhm. Mhm. Auch wieder ambivalent so.
Ja.
Von Erleichterung und Stigma.
Ja.
Mhm. Mhm. Was war es, Chiara, wo dir den Halt hat gegeben, um weiterzugehen, dass du eben zum Beispiel auch ganz konkret nicht suizidiert hast in dieser ganzen Auswegslosigkeit von Situation zu Situation?
Am Schluss einfach auch der Lebenswille, den ich immer hatte, der mich schon als Baby begleitet hat. Und ich glaube auch, es hilft mir heute oft, dass ich weiss, ich habe eine kleine Chiara in mir inne und die habe ich eigentlich eine Verantwortung, um die zu nähren und zu ihr zu schauen. Und ich habe sie so oft verletzt, ich möchte wie gut zu ihr sein.
Oh, das ist ein wunderschönes Bild. Das ist ein wunderschönes Bild, finde ich, von kleinen Chiara, wo in die, auch Teil von dir ist.
Genau.
Teil von deinem Weg ist, von deiner Geschichte ist, wo du ernst nehmen und gerne haben. So.
Genau.
Gibt es eine Erinnerung aus dieser ganzen Zeit, wo wir jetzt schon ein bisschen durchgetaucht sind, wo trotz allem irgendwie leicht war in dieser dunklen Zeit?
Ich bin als Teenager bin ich 2-mal auf den Malediven gewesen. Und das, an das denke ich eigentlich gerne zurück. Also, das sind schöne Erinnerungen, ja.
Also Erinnerungen an schöne Momente, an einen schönen Ort, wo die dann auch wieder geholfen haben, irgendwie Situationen auszuhalten.
Genau. Mhm. Also ich habe mir oft auch Bilder von den Malediven irgendwie aufgehängt oder so. So als Ziel und...
Hey Chiara, du hast so viele Sachen erlebt. Wir haben, es gehört schon, Mobbing, physische, verbale, emotionale und auch sexualisierte Gewalt, die Magersucht. Wie um alles in der Welt hast du nie den Lebenswillen verloren?
Eben eigentlich in dem, dass ich an die kleine Chiara gedacht habe.
Mhm. Dir als Team auch.
Ja, genau.
Wann hast du dann zum ersten Mal gespürt, dass irgendwie Heilung möglich ist für die Narben auf deinem Körper und auch die Narben auf deiner Seele?
Das erste Mal habe ich das eigentlich gespürt in der Peer-Ausbildung.
Kannst du noch erklären, was das ist?
Ja, also die richtige Bezeichnung ist eigentlich Ex-In-Genesungsbegleiterin. Und Ex-In steht für Experienced Involvement, also ich glaube die Erfahrung.
Mhm. Also ein Verein, der sich für das einsetzt und wo du die Ausbildung hast gemacht?
Genau.
Und jetzt was machst du dort?
Ich arbeite in einer Klinik, genau.
Wo du Leute begleitest?
Genau.
Und dort hast du wie gemerkt, dass wie ein anderer Weg oder ein Ausweg möglich ist?
Ja.
Wie hast du das gemerkt? Was hat das mit dir gemacht?
Vor allem die Gruppe, wo wir gesehen sind. Also wir sind ja um die 20 Leute gesehen, die die Ausbildung gemacht haben. Und für mich ist es so extrem heilsam gewesen, zu lernen, dass ich in einer Gruppe akzeptiert bin, dass ich bedingungslos akzeptiert werde, dass ich auch geschätzt werde und auch geliebt werde.
Also Menschen, die vielleicht auch ähnliche Geschichten haben erlebt,
ja, genau.
Wo man sich wie durch die Offenheit miteinander, du die auch gesehen und gehört,
ja.
und eine Verbundenheit hast gespürt.
Genau, ja.
Du sagst von dir, dass du Narben auf deiner Haut drehst und auf deiner Seele.
Mhm.
Also ja, was wir jetzt schon gehört von dir, so verständlich. Und eine Narbe ist ja etwas, wo bleibt. Es ist und bleibt Teil von dem, was du erlebt hast, auch wenn es verbunden ist mit so viel Schmerz, wie wir gehört. Mich nimmt Wunder, wie schaffst du es, heute mit diesen Narben umzugehen? Das ist nicht, dass man einfach so weg. Guck mal wieder.
Mhm. Ja, wie du sagst, es ist ein Prozess, wo ich immer noch drin stecke. Genau, aber es ist für mich auch eben gerade Peer-Ausbildung, die Ausbildung als Ex-Indonesics-Begleiterin hat mir so viel Perspektive auch wieder gegeben. So viel auch meinem Leiden einen Sinn zu geben. Und das ist für mich auch viel Verarbeitung. Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist für mich Verarbeitung.
Also findest du, wie Sinn, ziehst du aus deiner Geschichte, wie Sinn, wenn man das so sagen kann, durch das, dass du wieder andere Leute kannst begleiten, die vielleicht auch jünger sind oder mit drin sind in so einem Erlebnis, und du kannst begleiten.
Genau.
Mir nimmt es noch ganz konkret, Wunder, so die Frage, wie du es schaffst, mit deiner Geschichte umzugehen.
Mhm.
Also, wie hast du es zum Beispiel geschafft, Mitgefühl für dich selber zu entwickeln? Etwas, oder ja, so wie ich dich vorhin verstanden habe, was du von deinen kleinen Jahren hast erzählt, nicht hast gekannt von dir, Empathie für dich selber zu haben. Wie hast du es geschafft, zu entwickeln, trotz all diesen Vorwürfen, die du vielleicht auch dir selber hast gemacht?
Auch dort komme ich wieder zurück aufs jüngere Ich, auf mein inneres kleines Kind. Zu verstehen, zu merken, hey, da ist eine Seite in mir, wo ich nähren darf, wo ich darauf aufpassen darf, die das auch verdient.
Und welche Rolle spielt Vergebung in deinem Leben? Für andere oder eben auch für dich selber? Ist das ein Thema?
Ja, also ich weiss, dass ich mir selber vergeben darf und das auch irgendwann wieder machen. Was andere betrifft, finde ich es sehr schwierig. Mir wird sehr oft gesagt, aber du musst doch einfach nur vergeben. Ich finde, es gibt Sachen, die man nicht kann vergeben, die einfach nicht möglich sind zu vergeben. Und ich persönlich möchte weiterkommen, ohne dass ich anderen vergeben muss.
Also wie bei dir anfangen.
Genau.
Das, was auch in deinen Möglichkeiten liegt. So.
Ja.
Chiara, wenn heute dunkle Gedanken für anfangen zu kreisen, was machst du? Hast du wie irgendwie Ritual oder kleine Gewohnheiten, die dir heute helfen, im Moment zu bleiben, ohne von der Vergangenheit, von dem Erlebten überwältigt zu werden?
Meine Haustiere helfen mir dort sehr.
Aha. Inwiefern?
Ich finde es sehr hilfreich, etwas wie Lebendiges zu haben, weil es gibt mir dann auch das Gefühl, hey, ich lebe auch. Ich habe auch eine Aufgabe damit. Ich darf auf etwas aufpassen. Gerade meinen Hund nenne ich eigentlich so ein bisschen. Sie ist meine kleine Lebensretterin. Sie hat mir wirklich das Leben gerettet.
Jetzt sagst du, der Hund hat dein Leben gerettet. An was denkst du? Was war das für eine Situation gewesen?
Es war tatsächlich so, dass ich nicht gewusst habe, dass wir einen Hund bekommen. Ich war in Italien mit meiner Familie, so ungefähr 4 Tage. Und mir ist damals sehr schlecht gegangen mit der Magersucht. Ich bin aufgrund dessen eigentlich früher nach Hause gegangen. Und meine Familie ist dann zurückgekommen. Und es hat geheißen, ich soll helfen, das Auto auszuräumen. Ich habe von gar nichts gewusst. Jedenfalls habe ich dann die Autotür aufgemacht und dort war ein Welpe. Und für mich war dann so, hey, ich will leben. Ich will nicht irgendwie in eine Klinik oder ein Spital gehen. Ich will daheim sein und leben und sie aufwachsen sehen.
Also ein Teil von dem Heilungsprozess, der ja auch mit diesem Tier hat angefangen.
Genau.
Was hat dich sonst so besonders überrascht auf dem Weg vor Heilung? Über dich selber oder vielleicht auch über andere Menschen? Ein Weg, wo du ja immer noch drinnen bist.
Also eigentlich auch wieder, dass es für mich persönlich überhaupt möglich ist, mich in einer Gruppe wohlzufühlen. Gerade in der Peer-Ausbildung. Dass ich dort eigentlich das geschafft habe, eben in einer Gruppe mich auch zu öffnen und so zu sein, wie ich bin, auch so dürfen zu sein, wie ich bin, um mich so zu zeigen.
Das Gefühl, das von dir wie jahrelang oder jahrzehntelang, muss man mal sagen, wie nicht hast du gekannt.
Ja.
So, wieder die zugehörig zu fühlen zu einer Gruppe.
Mhm.
Wunderschön, dass du so einen Weg, einen Ort findest oder etwas über dich hast gelernt, dass das wieder möglich ist,
ja,
etwas wieder
genau
zurück, etwas wieder zurückerobern. So
ist, ja,
fühlt sich vielleicht für mich auch ein bisschen an, wenn das so erzählst.
Mhm.
Wenn wir ein bisschen zurückschauen auf die Geschichte jetzt so aus der ja, gewissen Distanz, du warst in vielen Kliniken in deinem Leben, unter anderem auch in Kanada eine Zeit lang. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
Ja, mich zu akzeptieren und mich dort am meisten. Der grösste Teil, ist, wo ich auch so ein bisschen stolz bin, ist, dass ich die Magersucht besiegen durfte dort besiegen. Genau.
Also ein Meilenstein.
Ja,
genau. Für eine Geschichte.
Mhm.
Und wieder um andere Themen irgendwie auch können kümmern.
Genau. Also hat so wie das Besiegen von der Magersucht hat eigentlich den Weg geebnet dazu, eigentlich mal richtig hinzuschauen und Traumata aufzuarbeiten.
Gerade mit dem, was du hast erlebt hast, nimmt mich noch etwas Wunder. So, wenn ich Mobbing mitbekomme in meinem Umfeld, egal in welchem, was kann ich machen? Was hat dir geholfen? Oder was hättest du dir gewünscht?
Ganz sicher nicht wegschauen. Also ich glaube, das ist wirklich wie das Falsche, was man machen kann. Das Falscheste, was man machen kann. Wegschauen. Sondern das Ansprechen, sich Hilfe suchen, wenn man selber davon betroffen ist. Und auch Hilfe anzubieten, wenn man jemanden sieht, hey, die Person wird gemobbt. Dass man auch versteht, man ist nicht alleine. Weil es gibt, das habe auch ich gelernt auf dieser Reise, dass ich nicht alleine bin mit dem, was ich als Kind wie nicht gewusst habe. Weil ich habe mich alleine gefühlt, oder?
Was würde Chiara von heute, der kleinen Chiara, mit auf den Weg geben, wenn sie das könnte?
Es ist schwer, ich weiß es ist schwierig, es ist sehr schwierig, aber du bist nicht allein und es gibt Hilfe dort draussen. Du musst nicht allein dort durch und weil du hast jetzt auch mich und ich bleibe an deiner Seite.
Wir kommen langsam ein bisschen zu einem Schluss von diesem Gespräch und mir nimmt es noch Wunder, wie deine Geschichte ist weitergegangen ist. Aber es ist nicht eine Geschichte, die man einfach hinter sich lassen kann. Du hast demnächst auch noch mal Traumatherapie gefordert.
Ja.
Wie geht es dir heute?
Auf und ab. Es gibt bessere Phasen, es gibt schlechtere Phasen. Und das ist für mich eigentlich auch okay. Für mich ist wichtig, dass ich Lebensqualität habe. Das ist für mich so wie das Hauptziel und das Hauptding.
Gibt es Ziel oder ein Traum, der dich trotz allem antreibt und dich jeden Morgen aufstehen lässt?
Also ganz sicher die Aussicht auf ein lebenswertes Leben. Und noch einmal Malediven.
Malediven, die sind geblieben.
Ja.
Und was wünschst du dir für dich selber, für die Menschen um dich herum? Oder wir haben grosse Themen angeschnitten, vielleicht auch für die Gesellschaft.
Akzeptanz. Ich finde, es muss halt wie ein Umdenken stattfinden. Ich wünsche mir persönlich, dass eine psychische Erkrankung so akzeptiert wird in der Gesellschaft wie ein Beinbruch. Dass es nicht mehr auch das Stigma gibt und dass einfach auch Menschen mit psychischen Herausforderungen einen Platz in der Gesellschaft haben.
Beinbruch, da sieht man jemandem an,
genau, von aussen.
Und die Themen, die wir jetzt darüber haben geredet, wie es an Seele geht, was verwundet Seele vielleicht mit sich trägt aus so Erlebnissen, wie du es hast gehabt, Das ist etwas, was man jemandem nicht angesehen. Und es ist schon ein Teil davon, dass du heute da bist und, mhm. und von dem erzählst, um das so sichtbar
ja.
zu machen. Mhm. Hey, Chiara, ich nehme fest mit aus diesem Gespräch auch, ja, dass es nichts Stärkeres gibt, irgendwie auch, als um Hilfe zu bitten, sie anzunehmen, wenn es nötig ist. Und auch, wie wertvoll dass es kann sein, darüber zu reden. Das, was du jetzt hier machst, über das zu reden, was beschäftigt. Und wie genau das irgendwie auch ein erster Schritt in eine Veränderung kann sein, etwas Neues. Auch wenn es vielleicht schwerfällt, oder Scham, Wut, Trauer, Angst, oder so Emotionen einem können lähmen. Ich finde es wunderschön, was du hast gesagt, auch, was dir Halt gibt, Sinnhaftigkeit, wie du die neu findest, die Platz auch wieder findest, in einer, ja, das Gefühl, sich in einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Und das Bild, das nehme ich mit, glaube ich, aus diesem Gespräch, wie du dich auch um die kleine Chiara kümmerst und für die einstehst. Jetzt so, wo du heute jetzt hier bist hergekommen, bevor wir die Aufnahme gestartet hast, hast du gesagt, hey, es ist ein Einstehen für die junge Chiara, für die kleine Chiara. Ein Beistand, den sie dann nicht erlebt hat.
Genau.
Und ich glaube, genau das ist auch so eine, hat so eine Kraft auch für all die Leute da aussen, die genau das jetzt erleben.
Genau, ja.
Gibt es noch etwas, Chiara, das du unbedingt möchtest da lassen, das du möchtest weitergeben auf diesem Weg?
Ja, also ich möchte Hoffnung schenken, dass es besser werden kann. Dass man ein gutes Leben kann führen kann, trotz psychischer Herausforderungen. Auch trotz vielleicht auch Mobbing-Erfahrungen und so weiter. Und wenn gar nicht mehr geht, haltet euch an dem fest, an dieser Hoffnung. Weil aufgeben ist keine Option.
So schön bist du da gewesen, Chiara.
Danke vielmals.
Merci vielmals für deinen Mut, dass du da deine so persönliche Geschichte mir hast erzählt.
Danke auch.
Und danke dir, dass du uns hast zugelassen. Wie geht es dir damit? Was hast du erlebt? Wünschst du dir selber Hilfe in dieser Situation, wo du gerade drin bist? Oder jemand, wo du einfach mal reden kannst und den nächsten Schritt besprechen oder teilen, wie es dir geht? Hier in der Beschreibung von diesem Podcast findest du Kontakt und Infos dazu. Das ist Schritt wie weiter, der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge, Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst und bis gleich.